Es gibt so viel, das man nicht sieht. Autismus, ein Weg, den nicht jeder versteht. Doch hier sind wir, brechen das Schweigen. Reden offen, lassen Fakten zeigen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Autismus Talk, dem Podcast, der Verständnis schafft. Ich bin Mike Blumenberg, Autor, Podcaster und Content Creator. Hier spreche ich offen über Autismus, über echte Erfahrungen, Aufklärung und das Leben auf dem Spektrum. Mit dem Ziel, mehr Bewusstsein und Akzeptanz zu schaffen. Schön, dass du eingeschaltet hast und Teil dieser Reise bist. Ja, heute geht es um das Thema Nachteilsausgleich, weil ich das in einer Community, ja, da war das Thema, weil ein Kind dort nicht den Nachteilsausgleich bekommt. Daraufhin habe ich mich halt mal ein bisschen informiert und werde in dieser Folge über Nachteilsausgleich, auch über andere Länder, weil die Person aus Österreich kommt. Und ja, da sind natürlich Änderungen im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und deswegen gehe ich da dann drauf ein. Aber natürlich erstmal wieder meine persönlichen Erfahrungen und Meinungen zu diesem Thema. Wenn ich heute über Nachteilsausgleich spreche, dann aus einer Perspektive, die viele teilen, aber selten so benennen. Ich habe selbst nie einen Nachteilsausgleich bekommen. Nicht, weil ich ihn nicht gebraucht hätte, sondern weil ich keine Diagnose hatte. Und genau das hat meinen Bildungs- und Berufsweg stärker beeinflusst, als ich mir damals bewusst war. In meiner Ausbildung habe ich mehrfach erlebt, dass fachliche Leistung und tatsächliches Können nicht das entscheidende Kriterium waren. In der Malerausbildung gab es einen überbetrieblichen Lehrgang. Fachlich lief das sehr gut. So gut, dass ich als begabt eingestuft wurde und theoretisch in eine Begabtenförderung hätte kommen können. Diese Förderung hätte mir viele Türen geöffnet. Dazu kam es aber nicht. Der Grund war nicht meine Leistung, sondern meine soziale Bewertung. Meine Sozialkompetenz wurde in Frage gestellt. Rückblickend ist das ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Verhalten bewertet wird, ohne es einzuordnen. Damals wusste niemand, dass ich Autist bin. Entsprechend wurde mein Verhalten nicht als Ausdruck einer Behinderung gesehen, sondern als persönlicher Mangel. Heute ist mir klar, dass hier ein Nachteilsausgleich entscheidend gewesen wäre. Nicht um Anforderungen zu senken oder mich zu bevorzugen, sondern um meine fachliche Begabung von meiner sozialen Einschränkung zu trennen. Mit einer anerkannten Behinderung und einem passenden Ausgleich wäre meine Leistung anders bewertet worden. Meine sozialen Schwierigkeiten wären nicht verschwunden, aber sie wären nicht das Kriterium gewesen, das alles andere überschattet. Ein weiteres Beispiel, das mir sehr deutlich zeigt, wie ungerecht fehlender Nachteilsausgleich sein kann, stammt aus meiner Kinderpflegeausbildung. Dort gab es den Bereich Ernährungszubereitung. Neben dem fachlichen Teil gehörte es zur Bewertung, dass man die zubereiteten Speisen probiert. Ich habe bestimmte Dinge nicht probiert und dafür eine schlechtere Note bekommen. Damals wurde das als fehlende Offenheit oder mangelnde Bereitschaft gewertet. Heute weiß ich, dass genau hier ein typisches autistisches Thema eine Rolle gespielt hat. Essverhalten ist bei Autisten ein großes und gut belegtes Thema. Viele autistische Menschen haben starke sensorische Besonderheiten, Geschmack, Konsistenz, Geruch, Temperatur oder die Kombination von Lebensmitteln können zu überwältigend sein, dass Probieren nicht einfach unangenehm ist, sondern körperlich kaum möglich. Das ist kein Trotz, keine Erziehungssache und keine persönliche Entscheidung. Es ist Teil der sensorischen Verarbeitung bei Autismus. Und es sagt nichts darüber aus, ob jemand fachlich versteht, wie Ernährung funktioniert, wie Speisen zubereitet werden oder warum man bei Hygiene und Nährstoffen achten muss. Genau hier liegt die Ungerechtigkeit. Bewertet wurde nicht mein Wissen und nicht meine Fähigkeiten, sondern mein persönliches Essverhalten. Damit wurde etwas benotet, das mit der eigentlichen Kompetenz nichts zu tun hatte. Mit meinem Nachteilsausgleich, also mit einem Nachteilsausgleich, hätte man das sauber trennen können. Ich hätte zeigen können, dass ich weiß, wie Speisen zubereitet werden, wie man Geschmack beschreibt oder wie Kinderernährung aufgebaut ist, ohne gezwungen zu sein, sensorische Grenzen zu überschreiten. Für mich sind diese Erfahrungen der Grund, warum ich Nachteilsausgleich für extrem wichtig halte. Es geht dabei nicht um Sonderbehandlung, es geht um Fairness. Menschen mit langfristigen Beeinträchtigungen wie Autismus oder auch Leserechtschreibschwäche starten nicht unter den gleichen Bedingungen, auch wenn das von außen oft so wirkt. Ohne Ausgleich werden diese Menschen doppelt belastet. Sie müssen nicht nur lernen und leisten, sondern gleichzeitig permanent kompensieren, sich anpassen und erklären. Das kostet Kraft und diese Kraft fehlt dann an anderer Stelle. Nachteilsausgleich sorgt nicht dafür, dass jemand mehr erreicht als andere, sondern dafür, dass jemand überhaupt die Chance bekommt, sein Potenzial zu zeigen. Meine Geschichte ist kein Einzelfall, sie ist typisch. Viele Menschen scheitern nicht an fehlenden Fähigkeiten, sondern an Bewertungssystemen, die keine Unterschiede machen zwischen Können und Einschränkung. Ein gut umgesetzter Nachteilsausgleich kann genau das verändern. Und genau hier möchte ich jetzt ansetzen und fachlich einordnen, was Nachteilsausgleich ist, wer Anspruch darauf hat und warum es so oft missverstanden oder falsch umgesetzt wird. Wenn man über Nachteilsausgleich spricht, muss man zuerst den Grundgedanken sauber festhalten. Nachteilsausgleich bedeutet nicht, dass Anforderungen abgesenkt werden. Es bedeutet, dass Bedingungen so angepasst werden, dass eine behinderungsbedingte Benachteiligung nicht darüber entscheidet, ob jemand zeigen kann, was er oder sie fachlich kann. Das wird in Deutschland oft ausdrücklich so formuliert. Also sogenannte zielgleiche Leistung, also gleicher Leistungsinhalt unter angepassten Bedingungen. Die Kulturministerkonferenz beschreibt genau diese Logik. Nachteilsausgleich als Anpassung der äußeren Bedingungen, nicht als andere Ziele. Und ja, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Bereichen in Deutschland, Österreich und Schweiz. In Deutschland ist der Nachteilsausgleich im Schulbereich Länderrecht. Also jedes Bundesland hat eigene Regeln und Verfahren. Die Leitidee kommt aber aus übergeordneten Grundlagen. Artikel 3 des Grundgesetzes verbietet Benachteiligung wegen Behinderung. Darauf wird im Kontext Nachteilsausgleich regelmäßig verwiesen. Wichtig ist, es geht um behinderungsbedingte Nachteile. Praktisch bedeutet das, man bekommt Nachteilsausgleich, wenn eine längerfristige Beeinträchtigung dazu führt, dass man in Prüfung oder Unterricht etwas nicht fair zeigen kann, obwohl man es inhaltlich kann. Autismus kann genau darunter fallen, genauso wie ADHS oder Teilleistungsstörungen. Wenn die konkrete Auswirkung in Schule und Prüfung nachvollziehbar beschrieben sind, was fast immer entscheidend ist, auch wenn viele es unterschätzen, nicht die Diagnose als Etikett, sondern die konkrete Begründung im schulischen Alltag. Also welche Situation führt zu welchem Nachteil und welche Maßnahmen gleichen genau das aus, ohne den Leistungsinhalt zu verändern. Viele Ausgleiche der Länder folgen genau diesem Muster. Ein Beispiel ist Nordrhein-Westfalen, wo solche Arbeitshilfen erklären, dass Maßnahmen in individuellen Bedarfen ausgerichtet werden und in System Schule verankert sind. Wann bekommt man in Deutschland typischerweise keinen Nachteilsausgleich? Wenn es nur um allgemeine Schwierigkeiten geht, die nicht behinderungsbedingt sind. Also schlechte Vorbereitung, kurzfristiger Stress, Prüfungsangst ohne belegbare Krankheits- oder Behinderungsbezug, Konflikte in der Klasse. Dafür gibt es andere Wege wie pädagogische Unterstützung, Gespräche, Wiederholungen oder bei Krankheit krankheitsbedingte Regelungen. Aber das ist nicht der Nachteilsausgleich. Jetzt kommen wir zum Thema Österreich, weil ja unsere, ja, die Dame, die mich darauf hingewiesen hat, aus Österreich kommt. Österreich ist vom Begriff her anders. Der Ausdruck Nachteilsausgleich ist im Schulrecht nicht so fest als Standardbegriff verankert wie in Deutschland. Offiziell wird viel mit Begriffen wie Hilfestellungen und ausgleichende Maßnahmen gearbeitet. Das Bildungsministerium beschreibt genau diese Logik. Gleiche Chancen durch Hilfestellungen oder ausgleichende Maßnahmen, teils mit Bezug auf diagnostizierte Störungen. Der zentrale rechtliche Anker in der Schule ist das Schulunterrichtsgesetz und die Leistungsbeurteilungsverordnung. Dort steht sinngemäß, dass eine Leistungsbeurteilung nicht durchgeführt werden soll, wenn feststeht, dass eine Leistung wegen körperlicher Behinderung nicht erbracht werden kann oder dadurch eine Gefährdung entsteht. Das ist eine auffällige Besonderheit, weil im Wortlaut stark von körperlicher Behinderung gesprochen wird. In der Praxis werden aber auch andere Beeinträchtigungen über diagnostische Nachweise und über die ministeriellen Auslegungen und Leitfäden abgebildet. Zum Beispiel bei Lernstörungen oder ADHS, wo Hilfestellungen und Maßnahmen in eigener Dokumenten erläutert werden. Für die Zuhörer aus der Steiermark, die Schulpraxis wird über die Bildungsdirektion organisiert, aber die rechtliche Basis ist bundesweit. Das Verfahren läuft praktisch über Schule, Schulleiter und bei Bedarf Schulpsychologie. Was zählt, ist auch hier die nachvollziehbare Verbindung zwischen Beeinträchtigung und Maßnahme. Für Ausbildungen und Prüfungen ist Österreich noch einmal anders, weil Lehrlingsausbildung und Prüfungen stärker über Kammer- und Prüfungsstellen organisiert sind. Dort ist nicht immer der Begriff Nachteilsausgleich im Vordergrund, sondern die Frage, welche Anpassungen in Prüfung oder Ausbildung zulässig und notwendig sind. Parallel dazu gibt es Unterstützungsinstrumente, die nicht Nachteilsausgleich heißen, aber faktisch Teilhabe sichern. Etwa Förderung und Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten oder die verlängerte Lehre in der integrativen Berufsausbildung. Wann bekommt man in Österreich typischerweise keinen Nachteilsausgleich oder keine ausgleichenden Maßnahmen? Wenn keine langfristige Beeinträchtigung plausibel gemacht wird, wenn nur ein kurzfristiges Problem vorliegt, wenn die gewünschte Maßnahme den Leistungsinhalt verändert, also nicht mehr nur Bedingungen anpasst, sondern Anforderungen senkt. Außerdem, wenn keine geeignete Nachweis vorliegt. In Österreich wird sehr häufig auf medizinisch oder klinisch-psychologische diagnostizierte Grundlagen verwiesen. Zumindest dort, wo es um verpflichtende Anpassungen geht. Die Schweiz arbeitet sehr konsequent mit dem Begriff Nachteilsausgleich. Grundidee ist auch hier, behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen, Anforderungen nicht senken. In der Schweizer Praxis wird sehr oft betont, dass eine Diagnose durch eine Fachperson die Grundlage für den Anspruch ist. In der Grundbildung werden Maßnahmen häufig im Rahmen einer Standortgesprächs festgelegt. Für die Berufsbedingung sind die Zuständigkeiten kantonal organisiert, aber die Leitlinien sind sehr klar. Ein Beispiel ist der Kanton Bern, der explizit aufführt, dass Nachteilsausgleich in Berufsfachschule, überbetrieblichen Kursen, Lehrbetrieb für beurteilte Arbeiten und für das Qualifikationsverfahren möglich ist, wenn eine Behinderung vorliegt. Außerdem gibt es in der Schweiz gut nutzbare, eher offizielle Wissensseiten zur Berufsbildung, die Nachteilsausgleich bei Behinderung oder Lern- und Leistungsschwierigkeiten erklärt, inklusive Beispiele wie Legasthenie oder ADHS. Das zeigt, dass die Schweiz hier oft breiter denkt als nur körperliche Behinderungen, sondern es fachlich begründet ist. Wann bekommt man in der Schweiz typischerweise keinen Nachteilsausgleich? Wenn es keine diagnostische Bestätigung, Beeinträchtigung gibt, oder wenn keine nachvollziehbare Auswirkung auf Prüfung und Leistung vorliegt. Und auch dann, wenn die Maßnahme unverhältnismäßig wäre oder den Leistungsinhalt verändert. Schweizer Leitfäden betonen ausdrücklich Verhältnismäßigkeit und dass es keine Bevorzugung sein darf. Ja. Damit sind wir auch am Ende. Es war heute eine sehr anstrengende Folge mit den ganzen zusätzlichen Ländern. Die Arbeit werde ich mir leider nicht immer machen. Also ich werde weiter mich natürlich auf Deutschland beziehen, weil ich nicht schaffe, 3 Länder damit zu bestatten. Wenn dir dieser Einblick geholfen hat und du Neurodivergenz besser verstehen möchtest, findest du mich auch auf meinen anderen Kanälen. Unter RealMike25 bin ich auf Instagram, YouTube, TikTok und Twitch aktiv und teile dort persönliche Einblicke in meinem Alltag sowie Gaming. Fachliche Inhalte findest du auf Instagram bei autismustalk.podcast. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, folge diesem Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, zuzuhören. Bleib neugierig, bleib du selbst, bleib einzigartig.